Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Herzlich willkommen hier zum Podcast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Lars Feld.
Einen schönen guten Tag, bin froh hier zu sein in der alten Heimat.
Herr Professor Feld, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Sie sind jemand, der Direktor des Walter-Eucken-Instituts ist. Sie beschäftigen sich mit Staatsfinanzen und die Eingangsfrage ist, leben wir derzeit zu sehr auf Pump in Deutschland, was den Staat angeht, oder liege ich da völlig falsch?
Eindeutig ja, wir leben zu sehr auf Pump. Wir haben die Situation, die sich in den vergangenen Jahren so entwickelt hat, im Grunde so fortgeführt, dass wir noch mehr Schulden machen, je krisengeprägter die Zeit erscheint. Und das Problem ist nun mal, dass wir in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft eher ein Angebotsproblem haben, also Reformen durchführen müssten, damit es sich stärker lohnt, in Deutschland zu investieren, damit private Investoren eben hier auch ihre Investitionen vornehmen. Das machen sie überwiegend nicht mehr. Und es ist eben schwer, solche Strukturreformen durchzuführen. Das dann mit Geld übertünchen zu wollen, mit schuldenfinanzierten Mehrausgaben, ist meistens nicht zielführend. Aber bis das die Politik lernt, dauert.
Ja, also ein großes Problem, Thema Schulden. Jetzt wird ja der Bundeshaushalt für das nächste Jahr aufgestellt. Also die Eckpunkte sind jetzt bekannt. Man wird 120 Milliarden Schulden aufnehmen müssen, 80 Milliarden ungefähr für den Zinsdienst. Also das sind jetzt so die Rahmendaten, die so langsam durchsickern. Und wir bekommen ja ab 29 das Problem, dass wir möglicherweise die Zukunftsinvestitionen, die notwendig sind, gar nicht mehr aus Steuermitteln tätigen können. Also wie soll denn das aus Ihrer Sicht weitergehen? Also werden wir dann noch mehr Schulden aufnehmen müssen oder müssen wir irgendwann den Cut machen und sagen, okay, wir müssen drastisch an Staatsausgaben rangehen?
Es funktioniert ja nicht auf die Dauer bei steigenden Zinsausgaben, wenn die anderen Aufgaben irgendwie finanziert werden müssen, dann noch mehr Schulden und noch mehr Schulden zu machen und damit sozusagen die Zinsausgaben immer weiter zu erhöhen. Also wenn man sozusagen die Zinsen durchgehend über mehr Schulden finanzieren muss, hat man einfach ein Finanzierungsproblem. Das gilt natürlich, das ist etwas, was im privaten Bereich auch gilt und das gilt genauso für den Staat. Also wir müssen dann schon ansetzen und müssen konsolidieren. Und ich finde, dass man das auf der Ausgabenseite tun sollte. Es gibt natürlich auch auf der Einnahmenseite bestimmte Stellschrauben, aber bei allgemeinen Steuererhöhungen bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil das ja meistens auch die Wirtschaft belastet. Bei Steuervergünstigungen, da gibt es das ein oder andere liebgewonnene Kind, da könnte man natürlich schon noch was tun. Aber wir müssen einfach auf der Ausgabenseite durchforsten und genau schauen, was ist eigentlich notwendig von dem, was wir da raushauen.
Ja, dann lassen Sie uns mal die Ausgabenseite einsteigen. Also ich habe gelesen, einen Gastartikel von Ihnen im Handelsblatt, 85 Milliarden Gründe für Reformen. Und da geht es um das Thema Steuervergünstigung. Was steckt denn da dahinter?
Steuervergünstigungen bemessen sich daran, was man eigentlich mit einer allgemeinen Steuer an Verzerrungen hat. Und wenn man da eine Steuervergünstigung einführt, dann werden die Verzerrungen größer. Und das ist dann so eine Art Subvention. Das wird unmittelbar klar beim ermäßigten Umsatzsteuersatz. Wenn wir, der letzte war ja bekannt genug, beim Gastgewerbe für Speisen 7 statt 19% einführen, dann haben wir eine Verzerrung. Ja? Weil der einheitliche Satz von 19% würde dafür sorgen, dass dann auch in der Verrechnung der Vorsteuerbeträge keine Probleme auftreten. Und ja, das ist also immer dann schwierig. Wir haben solche Steuervergünstigungen auch in der Einkommensteuer, auch bei den Unternehmen, in der Unternehmensbesteuerung, wo man das ein oder andere durchaus hinterfragen darf. Was mir bei der Einkommensteuer immer besonders ins Auge sticht, ist die Steuervergünstigung für Handwerker und haushaltsnahe Dienstleistungen. Da ist ja nach § 35a Einkommensteuergesetz der Abzug des Arbeitskostenanteils der Handwerkerrechnung bzw. der Rechnungen von haushaltsnahen Dienstleistern absetzbar. Und das war mal eingeführt worden, um die Schwarzarbeit zu bekämpfen. Da hat es nachweislich keinen Effekt. Dann könnte man eben ein Instrument, das nicht den Effekt hat, der intendiert war, auch abschaffen.
Ja, jetzt ist das Problem bei Vergünstigung, also da gibt es ja auch Profiteure, zum Beispiel die Gastronomie oder aber auch die Handwerker, die Putzfirmen, wer auch immer. Wenn ich das jetzt abschaffe, da gibt es ja immer einen großen Aufschrei. Also da gibt es wahrscheinlich viele Lobbyisten, die in Berlin dann intervenieren. Und auch in der Bevölkerung gibt es natürlich Leute, die sagen, warum soll ich jetzt für Schnitzel mehr Geld bezahlen? Also kriegen wir das überhaupt hin, vom, ich sage jetzt mal, Mindset, solche Dinge zu kürzen oder nochmal umzudrehen?
Naja, das ist am Ende die Aufgabe der Politik. Deswegen ist sie gewählt. Sie muss dann schon sehen, dass sie mit den Haushaltsbedingungen, mit den Bedingungen im öffentlichen Haushalt zurechtkommt und sich dann eben auch gegen diese Interessengruppen wehren. Wir können ja im Bundeshaushalt nicht hingehen und sagen, der größte Block sind die Sozialausgaben. Das ist jetzt nicht nur Rente, das ist auch Gesundheit. Eine Gesundheitsreform steht jetzt an, die auch an vielen Punkten zum Aufschrei der Interessengruppen geführt hat. Das ist die Pflegeversicherung. Das sind auch familienpolitische Leistungen, beispielsweise das Elterngeld. Man kann ja nicht hingehen und sagen, wir kürzen jetzt an dieser Stelle, treffen damit an ja, der einen oder anderen Stelle sicher auch Bedürftige, die dann eben geringere Leistungen bekommen. Und die Wirtschaft kriegt ihre Steuervergünstigungen und ihre Subventionen weiterhin. Die Subventionen sind ja massiv angestiegen. Also wenn man die Finanzpläne des Bundes nimmt, um das Neunfache seit 2014, wenn man jetzt eine strengere Abgrenzung nimmt, dann waren die Subventionen schon vor 2015 etwas höher, als sie im Finanzplan ausgewiesen waren. Dann ist es aber auch immer noch das 3,5-fache, also 350% Steigerung von Subventionen an die deutsche Wirtschaft. In 10 Jahren ist es enorm. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass die deutsche Wirtschaft dadurch wirklich wettbewerbsfähiger geworden wäre.
Andere Möglichkeiten sind ja, wenn man einfach Ausgaben des Bundes mal kritisch betrachtet, also von Entwicklungshilfe bis hin zu, muss ich gewisse Gebäude für die Bundesverwaltung bauen oder kann ich auch im Bereich Verwaltung sparen? Wie sehen Sie das? Es gibt ja auch Leute, die sagen, da gibt es gar keine Spielräume mehr und wenn, dann ist das nur Symbolpolitik.
Also wissen Sie, bei einem Bundeshaushalt, der über 500 Millionen Volumen hat, zu sagen, es gibt keine Spielräume mehr, ist die Leute wirklich für dumm verkauft. Natürlich gibt es Spielräume. Wir hatten im Bundeswirtschaftsministerium, als Herr Habeck es übernommen hat, 4.000 neue Stellen für Herr Habeck gekriegt. Da kann man ja niemand erzählen, dass die Aufgaben des Bundeswirtschaftsministeriums um diese zusätzliche Zahl an Beschäftigten angestiegen wären. Nein, es ging darum, Leute reinzuholen, die Herrn Habecks Vorstellungen näher waren als den ganzen Vorgängern. Und jetzt dreht Frau Reiche das nochmal rum. Wir haben auch bei den Bundesbehörden einen massiven Anstieg. Wir haben die Schaffung von Bundesbehörden, also die Anzahl der Bundesbehörden, die in den letzten 10, 15 Jahren geschaffen worden sind, hat zugenommen. Und ich finde, da muss man einfach auch rangehen und einerseits also am Personal kürzen. Das geht jetzt mit den Gehältern schlecht, weil es da das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt und dann entsprechend der Aufwuchs da sein muss. Aber dann sollte wenigstens das Gesamtvolumen nicht steigen, dass man für die Beamtenschaft und die für im öffentlichen Dienst Beschäftigten des Bundes ausgibt und sollte entsprechende Stellenkürzungen vornehmen. Also natürlich geht das alles. Und Sie sprechen auch einen wichtigen Punkt an, Gebäude. Wir reden gerne darüber, dass in Deutschland mehr Investitionen getätigt werden müssen. Das ist auch im Hinblick auf die Infrastruktur wichtig. Aber was der Großteil der Bürgerinnen und Bürger gar nicht weiß, ist Folgendes. Die Ertüchtigung einer bestehenden Infrastruktur zählt nicht in diesen Investitionsbegriff hinein. Da gehört nur alles hinein, was so als Erweiterungsinvestition läuft. Also wenn man neue Gebäude baut oder neue Straßen oder neue Schienenwege. Ja, also wenn es wirklich große, substanzielle Veränderungen sind. Eine Ertüchtigung nur dann, wenn sie wirklich groß ist. Und man muss schon auch fragen, ob da jede dieser Investitionen sinnvoll ist. Ja, die meisten Menschen sehen, was bei der Bahn läuft und dass wir andauernd Baustellen auf den Autobahnen haben und dass es in die Schulen hineinregnet. Das ist dann wird dann als Anlass genommen politisch, um noch mehr Gelder für Investitionen zu fordern. Aber die Erweiterung des Kanzleramtes, muss das denn möglich sein angesichts der Möglichkeiten für Homeoffice heutzutage? Ich würde sagen, nein.
Ja, auch das Thema finde ich absolut richtig, was Sie da ansprechen, dass man einfach mal Ausgaben oder auch Investitionen einer kritischen Betrachtung unterzieht. Also jetzt hier im Saarland ist ja die Sporthallen- und Schwimmbaddichte sehr hoch und diese Sporthallen und Schwimmbäder werden ja auch mit den Infrastrukturmilliarden des Bundes ertüchtigt. Wenn ich jetzt mal gucke, okay, wo liegen die Schwerpunkte oder die Chancen des Landes, wäre es vielleicht sinnvoll, irgendwie die Schienenverbindung nach Luxemburg auszubauen, weil das ist irgendwie noch ein wirtschaftliches Kraftzentrum, dort kann man noch Geld verdienen. und hier im Saarland kann man günstig wohnen. Warum passiert denn das aus Ihrer Sicht zu wenig? Also, dass man einfach mal den großen Sprung wagt und von den kleinen Sachen dann ein bisschen weggeht.
Naja, wir haben natürlich eine Organisation des Staates in Deutschland, bei der man sagen muss, da ist jetzt nicht oben ein Bundeskanzler, der sagt, wie alles gemacht wird, sondern es ist eine föderale Struktur, da bestimmen die Länder in erheblichem Maße. Wenn man sich das so international im Vergleich anschaut, wir sind ja ein Bundesstaat, also haben eine föderalstaatliche Organisation. In keinem Bundesstaat ist die Verwaltung des Staates so sehr dezentral organisiert wie bei uns. In Deutschland sind für die Verwaltung des Landes hauptsächlich die Länder und ihre Gemeinden zuständig. Mhm. Und dementsprechend kleinteilig kommt das manchmal daher. Denken Sie an die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, die nicht vorankommt, weil wir Insellösungen an allen möglichen Stellen haben. Dass Länder zu schlechte oder unvollständige oder nicht vorhandene Schnittstellen nach draußen haben mit ihren digitalen Lösungen. Aber das haben wir in den Städten oder Kommunen ja auch noch. Während also dann eine Verkehrswegeplanung nötig wäre, die wirklich kontinuierlich, intertemporal sich überlegt, wo sind denn nun Strecken, wo wir dringend erweitern müssten, na, eben auch um Autoverkehr zu reduzieren, um Staus zu reduzieren, um Güterverkehr auf die Schiene zu holen. Wo sind Strecken, wo wir sagen müssten, die müssen kontinuierlich ertüchtigt werden, sodass wir da jedes Jahr gewisse Beträge dafür vorsehen, das finden wir kaum. Ja, und das ist sozusagen das Problem. Wenn ich mir das in anderen Ländern anschaue, sieht das besser aus. Die Schweiz ist auch ein Föderalstaat. Mhm. Fahren Sie da mal hin, die geben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Erweiterungsinvestitionen weniger aus als Deutschland. Setzen, also absolut, zählt ja da nicht, zählt die Prozentzahl des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt ist die Schweiz reich, aber trotzdem immer noch ein kleines Land. Wenn man sich das anschaut, die geben also weniger aus und haben eine viel bessere Infrastruktur, weil die kontinuierlich immer und immer wieder ertüchtigen, ausbessern. Da finden sie die Problematik, wie wir das haben, so nicht.
Ja, ein weiterer großer Punkt im Bundeshaushalt ist ja das Thema Soziales. Also zum einen solche Posten wie Bürgergeld, aber auch Zuschüsse zur Rentenversicherung, zur Krankenkasse. Wie würden Sie das einschätzen? Also muss man da auch rangehen, dort auch Reformen umsetzen oder sollte man das eher unangetastet lassen?
Ja, zwingend. Man muss ja sagen, die Probleme, die Deutschland im Moment hat, das, was gerne als Strukturprobleme charakterisiert wird oder als Notwendigkeit für angebotspolitische Reformen, das setzt ja an der Frage an, wo sind denn die Kosten für die Unternehmen zu hoch? Da gehören die Energiekosten dazu, die Regulierungsintensität, die Steuerbelastung für Unternehmen, aber eben auch die Arbeitskosten. Und zu den Arbeitskosten gehören nicht nur die Löhne, die man den Arbeitnehmern direkt zahlt, sondern auch die Lohnzusatzkosten in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und dann nochmal Arbeitsmarktregulierung, weil das so Fixkosten der Beschäftigung ausmacht. Und man muss klar sagen, sowohl bei der Rentenversicherung als auch bei Gesundheit und Pflege sind wir im Moment auf einem Pfad, auf dem wir die Beitragssätze weiter anheben müssen im Zeitablauf, um diese Sozialversicherungen zu finanzieren. Denn die dürfen allenfalls temporär Kredite aufnehmen und nicht dauerhaft. Wenn man das macht, die Beitragssätze weiter steigen lässt, dann steigen die Arbeitskosten. Und dann haben wir eben ein gewisses Problem. Dann lohnt es sich für Unternehmen eben weniger zu investieren. Das heißt, wir müssen daran. Wenn wir jetzt überlegen, welche Reformen können wir durchführen, dann wird die Vorlage, die man jetzt hat für eine Gesundheitsreform, allenfalls eine Stabilität der Beitragssätze im nächsten Jahr bringen. Das heißt, da werden wir noch mal nachlegen müssen. Bei der Pflegeversicherung sind wir noch nicht so weit, aber auch da, ja, ist schon erkennbar, dass es so schwer wird, zu einer Einigung zu kommen, dass man auch allenfalls eine Stabilität hinbekommt. Der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung, der wird jetzt erst einmal noch gleich bleiben oder geringfügig ansteigen. Aber das, was die Bundesregierung im vergangenen Jahr beschlossen hat, das Rentenpaket mit Haltelinie von 48%, bedeutet natürlich schon, dass die Beitragssätze dann perspektivisch nach oben gehen und zwar sicher über 20%. Und alles zusammengenommen ist halt einfach ungünstig. Es lohnt sich dann kaum mehr zu arbeiten in diesem Land.
Ja, Thema Rente, das ist ja ein mathematisches Problem eigentlich, also dass ich mathematisch sehr gut lösen kann. Jetzt ist ja die Frage, also die Beitragssätze, die können ja nicht ins Unermessliche steigen. Werden sie natürlich auch nicht, aber irgendwann ist ja die Grenze erreicht, wo auch Leute sagen, lohnt sich das System noch für mich? Weil Menschen denken ja ökonomisch und verabschieden sich aus dem System. Also man kann ja Beamter werden, dann zahlt man ins Pensionssystem oder zahlt nicht ins Pensionssystem ein, aber ist dann Teil des Pensionssystems. Was glauben Sie denn, Thema Rente? Also wird es da irgendwann eine Reform geben, die sehr, sehr schmerzhaft sein wird, oder wird das weiter so vor sich hin dümpeln, weil sich keiner rantraut?
Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, was heißt schmerzhaft. Diese Idee der Haltelinie ist ja kompliziert. Das kommt bei den Menschen so an, als ob dann, wenn man diese Haltelinie nicht einhält, Rentenkürzungen stattfinden würden. Rentenkürzungen sind in Deutschland nach dem heute geltenden Recht so gut wie ausgeschlossen und eben auch verfassungsrechtlich gestützt so gut wie ausgeschlossen. Denn man erwirbt ja einen Anspruch, und nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts ist dieser Anspruch eigentumsähnlich. Mhm. Man kann also nicht einfach diesen Anspruch zurücknehmen. Das würde einer Enteignung oder Teilenteignung gleichkommen. Und deswegen reden wir nicht über Rentenkürzungen. Wir reden über geringere Steigerungen als die Löhne, wenn wir sagen, da muss ein Demografiefaktor oder Nachhaltigkeitsfaktor wirken. Und diese Haltelinie bezieht sich auf eine Rechengröße, auf das sogenannte Renten- oder Sicherungsniveau, und ist jetzt fixiert auf 48%. Also da wird also sozusagen errechnet für einen Standardrentner, das ist übrigens ein Mann, ich muss nicht gendern, für einen Standardrechner Rentner wird errechnet, 48% dessen, was er als Rente bekommt, von einem Durchschnittseinkommen eben dieses Standardrentners zum gleichen, dieses Standardrentners, das er als Arbeitnehmer dann gerade zu dem Zeitpunkt verdienen würde. Ja? Und der Standardrentner hat 45 Beitragsjahre, so wird er definiert, ist ein Mann, hat kontinuierlich in die Rentenversicherung eingezahlt in diesen 45 Jahren. Wenn man jetzt gemäß dem ansonsten geltenden Rentenrecht den Standardrentner auf 47 Beitragsjahre anhebt, dann sieht das mit der Haltelinie schon anders aus. Ja? Dann kommen Mindersteigerungen durch einen Nachhaltigkeitsfaktor. Dann steigen die Renten nicht mit den Löhnen, sondern langsamer. Aber sie steigen immer noch stärker als die Inflation. Mhm. Das heißt also, der Kaufkraftausgleich ist auch da. Und insofern ist das kein Einschnitt, wenn man sowas macht. Es ist halt einfach so, wenn die Leute denken, ja, also ich kriege jedes Jahr 3-4% höhere Rente, das ist es dann halt nicht, dann sind es halt nur 2 oder 2,5. Und da muss ich jetzt sagen, das muss eigentlich erträglich sein für die Rentnerinnen und Rentner. Und für die es nicht erträglich ist, haben wir die Grundsicherung im Alter. Mhm. Dazu ist die da.
Ja, jetzt haben wir auf die Ausgaben geschaut. Man könnte ja auch die Einnahmen steigern. Also was relativ fix ginge, wäre Einkommenssteuer erhöhen, Umsatzsteuer erhöhen. Wie sehen Sie das? Also
ich bin da durchgehend skeptisch. Einfach bei der Einkommenssteuer haben wir immer die Diskussion über Verteilungsfragen, Gerechtigkeitsdiskussionen. Die Besserverdienenden werden da angesprochen. Und offensichtlich geht dieses Narrativ so weit, dass nirgendwo durchdringt, wie wichtig bei der Einkommensteuer die Gewinneinkünfte sind. Wenn wir uns jetzt den Rest Soli anschauen, der lastet zu deutlich über der Hälfte auf Gewinnen von Unternehmen. Ja, der liegt ja auch auf der Körperschaftssteuer, aber er liegt vor allen Dingen auch auf der Einkommensteuer. Einkommensteuer zahlen nämlich Personengesellschaften, Einzelunternehmen, Selbstständige. Das sind alles Teile dieser Wirtschaft, die investieren. Wenn wir also den Spitzensteuersatz anheben, dann ist ein geringerer Anreiz, da zu investieren. Und Anreiz heißt ja, naja, dann machen wir irgendwas anderes, denken vielleicht manche. Ja, aber so simpel ist das ja nicht. In Deutschland wird nicht investiert, wenn es sich nicht lohnt. Es kommt auf die Profitabilität an. Also da muss wirklich auch ein Gewinn rüberkommen. Ansonsten investiert man nicht. Das ist ganz simpel. Ja? Die müssen ja nicht hier investieren. Und vor dem Hintergrund halte ich von einem Anstieg der Einkommensteuer nichts. Man kann natürlich, wenn Sie jetzt im Detail diskutieren, die beiden Unionsabgeordneten Buri und Dorn haben einen Vorschlag gemacht, wie man eine Tarifänderung bei der Einkommensteuer so vornimmt, dass auch gerade die mittleren Einkommen entlastet werden. Liegt auf dem Tisch der Vorschlag, das, was wir an Belastung durch den Solidaritätszuschlag bekommen, in die Einkommensteuer zu integrieren. Und trotzdem bleibt dann auch in der Spitze eine geringere Belastung übrig. Das halte ich für einen vernünftigen Vorschlag. Man muss ihn halt gegenfinanzieren. Und die ja, bis zu 20 Milliarden, die das dann kosten würde, an Aufkommen, sind im Moment nicht einfach im Bundeshaushalt zu finanzieren. Ja. Deswegen kommt dann vielleicht gar nichts zustande. Das ist aber noch besser, als wenn man oben in der Spitze anhebt. Bei der Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer ist immer zu bedenken, dass da halt auch ein Teil der Belastung bei den Unternehmen hängen bleibt. Dass sie das trotz der formalen Idee, dass Konsumentinnen und Konsumenten es bezahlen, das nicht vollständig auf den Konsum überwälzen können. Das gilt ganz strikt für die sogenannten unechten Steuerbefreiungen. Wir haben Branchen, die keine Mehrwertsteuer zahlen, die Finanzbranche, das Gesundheitswesen, die Kleinunternehmerregelung, da gehören viele Bauern dazu, die zahlen keine Umsatzsteuer, die können aber auch dann irgendwelche gezahlte Vorsteuer auf vorherigen Wertschöpfungsstufen nicht abziehen. Und damit bleibt die Belastung in diesen Sektoren schon mal hängen. Ja. Und das sorgt insgesamt für eine Verschmutzung bei der Umsatzsteuer. Deswegen muss man bei der Umsatzsteuer auch sehr vorsichtig sein, wenn man da irgendwas an den Sätzen macht.
Ja, Sie haben jetzt ja ein Buch geschrieben, Schuldenwende. Wenn man jetzt mal auf Deutschland schaut, also im Vergleich zu anderen Ländern, also unsere Nachbarn in Frankreich sind ja viel ja, mehr verschuldet als wir. Warum sollten wir uns denn zurückhalten? Also man könnte jetzt auch sagen, okay, wir gehen jetzt mal an das Niveau von Frankreich ran, von der Staatsverschuldung her, oder die USA ist auch stark verschuldet, andere Länder auch. Und wir gucken jetzt mal, dass wir unsere Infrastruktur ertüchtigen oder noch auf Pump irgendwie eine große Party machen. Also warum sollten wir uns da zurückhalten?
Ich habe schon mehr den Eindruck, dass das jetzt im Moment auf Pump eine große Party ist, als die große Investition in die Infrastruktur. Denn wir sehen ja den sogenannten Verschiebebahnhof. Ja. Dass die zusätzlichen Schulden, die aufgenommen werden, doch in einem erheblichen Ausmaß gerade nicht in die Investitionen gehen, sondern in Konsum, in staatlichen Konsum oder zur Finanzierung von Wahlgeschenken und von Transfers eingesetzt werden. Das hat sich im letzten Jahr schon gezeigt. Da kann man natürlich sagen, es ist eine vorläufige Haushaltsführung. Das Geld ist nicht so leicht auszugeben, wenn man nur noch 4-5 Monate zur Verfügung hat. Ich bin da mal gespannt, ob das dieses Jahr funktioniert. Da bin ich doch sehr skeptisch, ja, dass es gelingt. Also mit anderen Worten, viel in Infrastruktur, mal sehen. Der Punkt ist schon auch, dass man insgesamt in der Welt eine enorm hohe Verschuldung hat, staatlich wie privat. Dass es gerade auch große Länder sind, die hochverschuldet sind. Und insgesamt die Anleihemärkte ziemlich nervös schon seit einiger Zeit daherkommen. Also nicht nur jetzt am aktuellen Rand aufgrund des Iran-Krieges, sondern auch schon im vorigen Jahr mit den Zinserhöhungen, die da stattgefunden haben. Da funktioniert das japanische Modell nicht mehr. Die konnten sich ja lange Zeit über 200% Schuldenquote leisten. Ja. Aber eben auch deshalb, weil so wie auf der Welt die Investitionsmöglichkeiten für Finanzinvestoren verteilt waren, gab es viele, insbesondere Hedgefonds, die sich in Yen zinsgünstig verschuldet haben, um woanders auf der Welt mit deutlich höherer Rendite zu investieren. Steigt der Zins in Japan, lohnt sich dieses Geschäft nicht mehr. Und dann steigen eben diese Investoren aus dem Yen aus. Und damit verfällt der Wert der Währung. Und da haben wir schon im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Problemen gesehen, immer wieder dann auch Eruptionen an den Finanzmärkten. Und das gilt am Ende auch für Europa. Dass Frankreich da ein Vorbild sein sollte, kann ich nicht erkennen. Also Frankreich hat ja im Grunde seit den 70er Jahren kein einziges Mal den Willen zur Konsolidierung, den politischen Willen zur Konsolidierung erkennen lassen. Und irgendwann verlieren die Finanzmärkte die Geduld. Dann gehen die Zinsen deutlich höher. Und wir sind jetzt schon bei 80 Milliarden Zins für den Bundeshaushalt in Deutschland. Wenn die Zinsen noch weiter nach oben gehen, bei gleichzeitig massiv steigender Verschuldung, dann wird das noch mehr werden. Und dann können wir uns eigentlich Zukunftsaufgaben nicht mehr leisten, können sie nicht mehr finanzieren. Das heißt, das schnürt den Bundeshaushalt ein. Und das sorgt auch dafür im Gesamtgefüge, je nervöser die Finanzmärkte werden, dass dann eben auch die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Euro-Schuldenkrise höher wird. Wir schieben ja, weil Deutschland als bester Schuldner in der Europäischen Währungsunion gilt, dann mit den Risikoaufschlägen, die anderen zu zahlen haben, deren Zinsen auch mit nach oben. Ja? Und wenn das dann irgendwann mal so in die Nähe von 5-6% Zins kommt, dann kann es wieder krachen.
Ja, jetzt haben wir über Ausgaben, über Einnahmen gesprochen, über Schulden haben wir gesprochen. Und wenn jetzt die Wirtschaft in Deutschland wieder anspringt, also wenn es wieder bergauf geht, die Industrie wieder einstellt und wir in alle Welt exportieren, dann wird ja wieder alles gut. Wie ist denn Ihr Blick auf den Standort Deutschland? Also wird das in 10 Jahren passieren oder haben Sie eher einen skeptischen Blick auf den Standort?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe drei Perspektiven darauf. Das eine ist, wir brauchen dringend angebotspolitische Reformen. Es muss schon so sein, dass die Kostensituation für die Unternehmen sich bessert. Mhm. Wir sehen im Moment, dass diejenigen, die in Deutschland investieren könnten, aus dem Inland oder aus dem Ausland, viel lieber woanders in der Welt investieren. Ja? Also es sind schon auch viele Kapitalsammelstellen, wie das so schön heißt, also große institutionelle Anleger, die stark in den USA investiert haben und sagen, wir würden unser Geld auch bei euch in Deutschland anlegen, aber die Rendite stimmt nicht. Das können wir nicht verantworten. Ja. Ja? Wir machen zu wenig Gewinn bei den Kosten, die ihr da habt. Das heißt, wir müssen dringend ran. Wir müssen die Arbeitskosten senken und nicht nur stabil halten über die Beitragssätze, sondern wirklich senken. Wir müssen die Energiekosten runterbringen. Da gibt es einen Lichtblick in dieser Bundesregierung, weil die Bundeswirtschaftsministerin eben auch darauf abzielt, mehr Markt, insbesondere in den Strommarkt, aber insgesamt auch ins Energiesystem einzuführen. Wir müssen in der regulatorischen Dichte runter. Da reden viele über Bürokratieabbau. Ja. Aber wir brauchen eine gute öffentliche Verwaltung, um die komplexen Regeln zu verwalten. Die schaffen das schon gar nicht mehr richtig, weil die Regeln zu kompliziert sind. Das heißt, wir müssen deregulieren. Wir müssen in der Komplexität der Regeln runter, ein Stück weit. Und man muss schon auch sagen, dass die Steuerbelastung letztlich in Deutschland für das, was die Unternehmen an Infrastruktur bekommen, einfach zu hoch ist, viel zu hoch. Ja. Mhm. Also das sind die vier Bereiche, wo Reformen kommen müssen. Und da hat die Bundesregierung bisher zu wenig gemacht und muss jetzt eben liefern. Ihr Zeitfenster für diese Reformen ist kurz. Das geht im Grunde nur noch auch dann in der Umsetzung durch den Bundestag bis Ende diesen Jahres. Dann ist das vorbei. Nächstes Jahr sind 5 wichtige Landtagswahlen. 28 ist kurz vor der Bundestagswahl. Da läuft dann nichts mehr. Ja, also zweite Hälfte der Legislaturperiode ist nur noch schön stehen sozusagen. Ja. Also ein Jahr einfinden, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Reformen und dann ist schon eigentlich alles vorbei. So, das ist das die eine Perspektive. Und da darf man auch skeptisch sein, ob die Bundesregierung das schafft, weil die Widerstände innerhalb der Regierung gegenüber solchen Reformen sind groß. Und nicht nur in der SPD, auch bei der CSU sehr stark, bei der CDU, die Sozialausschüsse sind da immer zu nennen, ist schon schwierig. Die zweite Perspektive darauf ist die demografische. Wenn wir uns die Demografie anschauen, dann bedeutet das in den kommenden Jahren, dass wir eben viele erwerbsfähige Menschen in den Ruhestand verabschieden und es kommen weniger Erwerbsfähige nach. Und das heißt einfach, dass wir weniger Beschäftigung zur Verfügung haben. Das reduziert die Wachstumsmöglichkeiten, das Produktionspotenzial, wie es so schön heißt. Die großen Wirtschaftsforschungsinstitute von der Gemeinschaftsdiagnose gehen davon aus, dass, wenn sich da nichts ändert, wir in 3 Jahren nur noch bei einem Wachstum des Produktionspotenzials von 0,0% liegen. Und das ist schon eine ungünstige mittel- und längerfristige Perspektive. Man kann das kompensieren durch Innovation, indem wir noch innovationsfähiger werden. Und das spielt dann nochmal zurück auf die Reformen. Die müssen also immer auch im Blick haben, diese Reformen. Was können wir tun, um Innovationen zu erleichtern? Ja, man muss ja nicht immer Kahlschläge machen. Man kann ja einfach auch an verschiedenen Stellschrauben ansetzen, um speziell auf Innovationen abzuzielen. Und zwar nicht mit Subventionen, sondern wirklich mit besseren Rahmenbedingungen. Ja. Wenn man sich jetzt die Substanzen Deutschland anschaut, ist die immer noch gut. Ja, trotz zunehmenden Insolvenzen haben wir eine noch ziemlich gute Eigenkapitalbasis im Mittelstand und auch in den größeren Unternehmen, den DAX-Unternehmen. Wir haben eine gute Eigenkapitalbasis bei den Banken, so also im Aggregat gesprochen. Mhm. Das heißt, die Banken sind in der Lage, auch eine Transformation zu begleiten. Und wir haben beim ersten Teil der Innovationsfähigkeit immer noch eine enorme Leistungsfähigkeit. Also der erste Teil der Innovationsfähigkeit ist das Umsetzen von Geld in Wissen. Und dann sehen Sie als Indikator am Ende die Patentanmeldungen. Mhm. Und Patente, auch wertige Patente, die in Deutschland angemeldet werden, sind weiterhin da. Wir sind in der Führungsgruppe, wenn Sie sich da unterschiedliche Bereiche anschauen. Selbst im Bereich KI. Das Problem ist die Umsetzung in neue Technologien und dann neue Produkte und Verfahren, die eben auch am Markt abgesetzt werden können. Da fehlt etwas und da müssen wir was tun. Und ein wichtiges Element ist sicher auch die Fähigkeit von Unternehmen, schnell genug umzustrukturieren. Und hier sind so unsere ganzen Kündigungsschutzregeln und Arbeitsmarktregulierungen besonders hemmend.
Ja, noch eine abschließende Frage. Politik ist ja sehr, sehr komplex. Also Sie haben sie angesprochen, verschiedene Ebenen, die durchdrungen werden müssen. Und wenn Sie jetzt so einen Wunsch frei hätten für Deutschland, den Sie jetzt direkt umsetzen könnten, welcher wäre denn das?
Das ist auch eine schwierige Frage, weil man muss wirklich an so vielen Punkten ansetzen und dann will ich nicht irgendwie eins krönen. Ich bin im Moment besonders beeindruckt von der Evidenz, die wir im Moment haben im Hinblick auf die Arbeitsmarktregulierungen, die Innovation hemmen. Das ist schon sehr stark. Also wenn man sich überlegt, die Daten zeigen, dass es in der Schweiz 2,5 Personenmonate an Abfindung kostet, um umzustrukturieren, also danach Arbeitskräfte freizusetzen. In Dänemark sind das im Durchschnitt 3,3, in den USA 7. Bei uns in Deutschland 31, in Frankreich 38, in Italien 52 und in Spanien 62 Personenmonate. Wenn ich jetzt eine disruptive Innovation tätigen will, weiß ich ganz genau, dass ich nicht nach Deutschland, Frankreich oder Italien oder Spanien gehe, sondern je nach Technologie nach Dänemark oder in die Schweiz oder dann gleich in die USA, wo ich dann auf der anderen Seite auch sehe, nachher, wenn ich eine hohe Rendite habe, ist auch meine Steuerbelastung geringer. Ja? So, und das ist ein Kern unseres Problems. Wir sind vor allem auf Sicherheit bedacht, auch für die Arbeitnehmer. Und was man hier tun könnte, man könnte den Kündigungsschutz lockern, insbesondere für Personen mit höheren Gehältern.
Ja, Herr Professor Feld, vielen lieben Dank für das Interview. Hat großen Spaß gemacht und wir sagen Tschüss und bis bald.
Dankeschön, alles Gute und ja, beste Grüße an alle im Saarland.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.